Die Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Und heute geht es sich wieder um den Hobbit. Denn wie ihr vor, ich vermute mal, 3 Wochen mitbekommen habt, haben wir beschlossen, mehrgleisig zu fahren, nachdem wir dann nach 5 Jahren den Herr der Ringe endlich mal abgehakt haben. Also es hat schon Spaß gemacht. Aber der eine oder andere behauptet, wir haben uns Zeit gelassen. Und wir sind ja mit guten Freunden in den Hobbit gestartet und das wollen wir heute fortführen. Allerdings sind wir heute in Anführungszeichen nur zu zweit. Ihr werdet also Vorlieb nehmen müssen, offensichtlich mit mir, aber auch mit Tim. Und ich weiß, dass ihr euch ganz besonders auf Tim freut. Insofern werde ich Tim heute sehr, sehr viele Fragen stellen. Du bist so überraschend still.
Ja, aber ich dachte, über das Stöckchen springe ich jetzt nicht. Da kann ich ja jetzt nichts sagen zu.
Also, gut. Das war schon mal Frage Nummer 1. So, wieso? wie ihr das von uns kennt, haben wir passend zur Folge und zur Thematik. Und hier werden uns dann irgendwie keine Gäste retten und das Ganze aufpimpen, sondern fein aus unseren eigenen Fingern gesogen heute für euch die Verköstigung. Und zwar haben wir uns gedacht, was passt denn für ein Bierchen zur heutigen Folge. Und da haben wir uns für das Stauder Premium Pilz entschieden. Haben wir gedacht, das probieren wir einfach mal aus. Es hat nämlich einen wunderschönen Text dabei. Persönlich gebraut in der 6. Generation. Unser Name steht für kompromisslose Qualität. Persönlich ausgesuchte Aromahopfen und eine Reifung in aller Ruhe sorgen für den unverwechselbaren Charakter und den harmonischen Geschmack. Ja, und mehrere Generationen geht es im Erweiterten heute auch so ein bisschen, aber was noch viel wichtiger ist, es geht einfach auch um diese persönliche Auslese und sich mit etwas beschäftigen und planen und unverwechselbarer Charakter ist eigentlich auch etwas, was wie Arsch auf Eimer passt. Wir unterhalten uns nämlich heute über wie wir von einem befreundeten Podcast gehört haben, den größten Wegelagerer Mittelerdes unter anderem. Und was seine Finger im Hobbit so treiben, quasi.
Das ist korrekt.
Ich würde sagen, wir nehmen mal einen Schluck und dann gucken wir, wie das Bier so ist. Zum Wohle. Das ist ein ganz klassisch süffiges Pilz.
Ja, es ist fast ein bisschen.
Es ist nicht ganz so herb.
Ich glaube, das kommt auch daher, weil das ja doch eher etwas spritzig schmeckt, dass das ja eher in Richtung wirklich süffig.
Ja, doch, also der erste Schluck.
Ich weiß nicht, süß ist das falsche Wort, aber
ich finde den ersten Schluck echt süffig. Also das gefällt mir. Als kleiner Bonus vielleicht noch, wir unterhalten uns ja quasi über den Hobbit oder den kleinen Hobbit. Und Stauder, die kleine Persönlichkeit steht hier drauf. Vielleicht hat die etwas größere Person, über die wir sprechen, ja eine kleine Persönlichkeit.
Ich glaube, wir sprechen über die einzige nicht kleine Persönlichkeit im Hobbit heute. Aber wir sind ja auch ein bisschen fürs Kontrastprogramm hier immer zuständig, deswegen, ja, nehmen.
Ich überlege, woran mich das erinnert. Also, man könnte jetzt ja auf die Bingo-Karte schreiben, ja offensichtlich Pilz. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich Stauder mal getrunken habe.
Ich finde, und jetzt sage ich einen sehr kontroversen Satz, es schmeckt fast ein bisschen wie Radler, aber ohne halt den Zitronenlimo-Anteil. Es ist relativ perlig spritzig und ich bleibe dabei, es gibt einen vor allem einen Nachgeschmack.
Ich weiß, was du meinst mit dieser leichten Süße. Das hat auch so eine gewisse. Aber ich weiß nicht irgendwie. Also ich glaube, du tust dem Radler Unrecht oder dem Bier, je nachdem, welcher Philosophie man hier folgen möchte. Aber ich finde es total entspannt trinkbar. Also mir schmeckt.
Ich meine, es ist jetzt auch. Also ich finde, das ist ein Bier, dass man gerne ein bisschen kälter trinken darf. Man muss ja nicht jedes Bier bei 0 Grad
trinken. Bin ich komplett bei dir.
Aber das hat jetzt ja, stand draußen auf dem Balkon bei winterlichen Temperaturen. Ich schätze mal, dass das jetzt so 2-3 Grad hat und darum, das läuft sehr gut. Also es ist so kurz vor, war, hätte man besser nicht auf den Balkon gestellt, weil es platzt.
Ja, nee, aber ich muss, also mir schmeckt es echt gut. Tim, du hast Pfeifenkraut organisiert. Du schmökerst auch schon fleißig und ich fürchte, ich muss meine Pfeife nochmal anstecken, weil ich die ganze Zeit geredet habe.
Irgendwer muss ja hier schmökern. Also wir rauchen heute von John Edgebury die Jubiläumsedition, und zwar die 50-Jahre-Edition. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben zwar mal angefangen, eine Liste anzulegen, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob wir den schon mal geraucht haben. Ich kann mich zumindest nicht mehr dran erinnern, welche Folge es war, weil es hätte ja nie so gut gepasst wie heute. Wir haben ja jetzt quasi auch etwas 50-Jähriges, was ausgewählt wurde, um es zu verbrennen, in einer, ja, nennen wir es mal Mission, genauso wie Bilbo halt von Gandalf, ne, ihr wisst, verbrannt wurde, verbrennen wir hier Pfeifenkraut für euch. Der, gehen wir mal vielleicht so rein, was ist dein erster Gedanke, wenn du das, was, wenn du in den Geschmack reingehst?
Auch den finde ich leicht süßlich. Aber auch mit so einer herben Note, die quasi keine klassische Tabaknote ist. Also ich finde es leicht süßlich, aber nicht unbedingt fruchtig.
Da bin ich bei dir.
Ich finde es ein bisschen herb, aber jetzt nicht nur so tabakherb, sage ich mal.
Ich kann dir ja mal das Adjektiv sagen, was mir zuerst in den Sinn gekommen ist. Es ist cremig. Das hat so eine... Das schmeckt nicht wirklich in eine Richtung, das ist eher fast wie eine Masse, aber das meine ich überhaupt nicht negativ, sondern
cremig finde ich interessant.
Ziemlich cremig, was sicherlich auch durch den Vanillegeschmack kommt. Hersteller sagt, dieser Tabak, mit dem haben sie sich natürlich, also ganz bescheiden, ne? Deswegen passt der, glaube ich, auch heute ganz gut zum heutigen Thema. Also mit diesem Tabak haben wir uns selbst übertroffen, glaube ich, das ist der erste Beschreibung. Und der sagt, Vanille, gut, klar, ne? Karamell. Und Waffeln.
Ah.
Ich finde, das ist, ehrlich gesagt, mal ausnahmsweise ist die Herstellerangabe nicht komplett erlogen und erstunken.
Oh, das ist
ganz gut. Es ist, und das ist, glaube ich, auch dieses Cremige, was erinnert mich immer so ein bisschen an Vanilleeis. Und ich glaube, das ist in meinem Kopf nur so eine Assoziation.
Nee, aber jetzt, wo du es sagst mit Waffel, also ich, ganz ehrlich, jetzt sag mir irgendwie ein konkretes Wort oder, keine Ahnung, Produkt, Frucht, was auch immer, Gewächs oder so, mal abgesehen davon, dass Waffel kein Gewächs ist, aber hätte ich es dir nicht sagen, aber jetzt, wo du Waffel sagst, es hat schon was. Wie gesagt, ich habe ja nur gesagt, so, es ist so eine leichte Süße, die aber nicht fruchtig ist.
Ja, also ich hoffe, das ist kein Rechtschreibfehler und eigentlich sollte da Waffen stehen,
wenn uns gleich eine Pfeife hier um die Ohren fliegt, dann wissen wir, dass das ein Schreibfehler war. Nee, super interessant. Aber auf die Idee, irgendwie quasi Waffelaroma in Tabak zu packen, da muss auch erstmal drauf kommen. Schön. Nee, schön. Ja, und während wir hier jetzt noch ein wenig weiter verschmökern und ihr möglicherweise den ein oder anderen kleinen oder auch größeren Hinweis habt, aufschnappen können, gehen wir ins Thema.
Hör die Ringe dank seinen Steady-UnterstützerInnen.
Freundschaftliche Reiseberatung, konspirative Abenteuerplanung.
Klopf, klopf,
wer ist da?
Wer podcastet da?
Packt eure Taschentücher ein, wo ein Buch dein Weg.
The writing on the wall, hör die Ringe an und mehr Wackertaschen.des.
Schlüssel und Karte, das Abenteuer starte.
Hör die Ringe, ruft zum Mitdiskutieren auf. Ihr habt Kommentare, Fragen oder Anregungen? Dann nehmt Kontakt zu uns auf. Dies geht. Erstens über Instagram. Dort sind wir zu finden unter Hör die Ringe. Zweitens unter www.hördieringe.de als Kommentar unter der Folge. Oder drittens per Mail an langgrundblatt@web.de.
Schwupps und wie in einem 70er-Jahre-Film tauchen wir hinterm Baum wieder auf. Wir wollen heute darüber sprechen, wie dieses ganze Abenteuer Hobbit überhaupt zustande gekommen ist. Wir haben gedacht, wir fangen mal wirklich von der Pike vom Anfang an, und das bedeutet natürlich nicht, wir fangen mit dem Anfang des Buches an. Nein, wir gucken mal, wie ist es überhaupt dazu gekommen, und zwar nicht aus Sicht des Autors, der einfach gesagt hat, so, ja, ich schreibe jetzt halt ein Buch.
Ich habe eine Seite über, ich schreibe mal einen Satz drauf.
Genau, sondern vielmehr, wie ist es eigentlich zu dieser Unternehmung der Zwerge gekommen, sich einen Hobbitmeister zu akquirieren und dann zu einem durch Drachen besetzten Berg zu ziehen. Und dafür gibt es im Endeffekt ein, ich will jetzt nicht sagen Hauptschuldigen, aber schon zumindest
eine treibende Kraft, nennen wir es doch vielleicht
einen Hauptverantwortlichen.
Oder?
Und Tim, wer ist denn eigentlich verantwortlich für dieses Abenteuer? Und wieso?
Ja, ich denke, wir können es jetzt enthüllen. Wir wollten ja was haben, worüber wir sprechen können. Deswegen haben wir gedacht, wir machen das.
Wir halten uns nicht länger mit kryptischen Drumherumreden auf.
Ja, wir sind schuld.
Ja. Wir und der
also
Waffelmann.
Zu 50%. Und Waffelmann, ja.
Bin ich die anderen 50% und der Waffelmann eigentlich 0% oder ist das anders?
Das kann ich dir jetzt nicht sagen aus, wir wollen das ja noch ein bisschen weitermachen.
Ja, aber nur, wer ist denn verantwortlich?
Ja, gut, wir können ja den grauhaarigen Zauberer aus dem Sack lassen. Natürlich, wir sind, wir sprechen über Gandalf, ist doch klar.
Und wieso ist er unserer Meinung nach verantwortlich?
Weil, natürlich, ich finde eigentlich beim Hobbit sogar noch viel mehr. Weil beim Herrn der Ringe haben wir ja die Lage, dass die Ereignisse im Endeffekt diktieren, was passiert. Der Ring wird gefunden. Dann wird herausgefunden, der Ring ist ein Problem und dann muss gehandelt werden. Und Sauron von außen natürlich auch noch eine Rolle spielt und alle anderen Dinge so. Aber hier haben wir eigentlich eher den Fall, dass Gandalf entscheidet, dass es überhaupt losgeht und dass gehandelt wird. Und das heißt, hier haben wir eigentlich ein viel aktiveres Handeln von Gandalf, als wir das zum Beispiel am Anfang des Herrn der Ringe haben. Da läuft er eigentlich den Ereignissen ziemlich hinterher.
Das stimmt. Da beklagt er sich ja auch drüber. Also Gandalf ist auch jemand, der sich viel beklagt, finde ich. Das war nur so am Rande, wo er sagt, so, keine Ahnung, seit 80 Menschenleben bin ich jetzt hier schon auf diesem Planeten oder so und jetzt habe ich keine Zeit mehr. Der Oberister der Prokrastination oder so. Oder Prokrastiniererei. Nein, ich glaube Ersteres. Wie kommt Gandalf auf die Idee, boah, hey, lass mal eine Gesellschaft zusammenstellen, ich vermeide das Wort Gemeinschaft, und zu einem Berg ziehen, wo ein Drache drin wohnt, ist dem irgendwie langweilig, weil, wie du schon gesagt hast, er ist noch viel mehr die treibende Kraft und nicht einer der reagierenden Akteure, der mehr oder weniger in die Handlung gezwungen wird, sondern.
Ja, die Lage ist natürlich auch eine etwas andere, das stimmt schon, denke ich. Es ist, glaube ich, schon so, dass man sagen kann, sagen wir es mal so, aus Gandalfs Perspektive betrachtet, ob das stimmt, da können wir uns vielleicht gleich mal drüber unterhalten, aber ist es ja so, beim Vorhobbit, kurz vorm Hobbit, ist er sich eigentlich schon längst sicher, dass Sauron wieder da ist und damit auch ein Problem ist oder zumindest mittelfristig wird. Und das heißt, er überlegt sich natürlich, welche Schritte kann er gegen Sauron unternehmen, weil natürlich du den nicht groß werden lassen möchtest. Das ist ein Punkt, der zum Beispiel, glaube ich, nicht so gut geklappt hat. Er ist ja trotzdem relativ groß geworden. Und deswegen überlegt er sich, was könnte Sauron tun, um aufzusteigen. Er weiß ziemlich sicher ja, dass Sauron in Dol Guldur einen Sitz gefunden hat, also sprich im südlichen Düsterwald. Und das ist ja gar nicht so weit weg von Erebor. Und er weiß auch, dass da Smaug seit ein paar Jahrhunderten schon ist. Und natürlich tendenziell auch ein Problem dann ist, also für die Zwerge sowieso, aber dann ein Problem wird, wenn er den Berg verlässt. Das heißt, es gibt diese Befürchtung Saurons, das wird übrigens auch im Hobbit-Film aufgegriffen, so, dass Sauron und der Drache quasi zusammenarbeiten könnten, und so ein Drache ist gerade zu dieser Zeit in Mittelerde, wo es eigentlich nichts gibt, was den so wirklich stoppen kann. Ein Drache, der beschließt, Sauron in irgendeiner Art und Weise zu helfen, wäre ein großes Problem. Gerade weil in der Region, wo Sauron ist, ja nicht, da ist nicht viel, was Gandalf irgendwie akquirieren könnte. Es gibt die Elben des nördlichen Düsterwalds mit Thranduil, Die sind aber eigentlich so die einzigen. Also Seestadt ist nicht der Rede wert im Endeffekt. Tal ist zertrümmert, genauso wie Erebor. Und dann ist das nächste, was da Moria übrigens auch, ne? Moria ist ja auch weg. Graue Gebirge ist auch keine Zwerge mehr. Das nächste, was da irgendwie noch helfen könnte, wäre im Osten die Zwerge in Eisenbergen und auch die sind nicht allzu viele. Und im Westen ist es schon Lorien, also dann schon sehr weit südwestlich. Und das heißt, Sauron hat eigentlich in dem Moment den kompletten Nordosten, und wenn ich Nordosten sage, klingt das weniger als es ist, weil Mittelerde kann man sich ja vielleicht so ein bisschen so dreigeteilt vorstellen. Es gibt den Nordosten, alles östlich des Nebelgebirges, quasi also die Hälfte des, nennen wir mal, des relevanten Schauplatzes, und den Nordwesten, auf der anderen Seite des Nebelgebirges, wo das Auenland und so ist. Und dann gibt es natürlich noch den Süden mit Mordor, Gondor und so weiter. Aber das ist schon ein großer Teil Mittelerde, den Sauron da relativ easy unterwerfen kann, wenn er ihn nicht sogar schon stellenweise beherrscht.
Ja, interessant. Da sind wir ja direkt auf einer hochtaktischen Ebene. Das ist, muss man ehrlicherweise sagen, im Hobbit-Buch kommt das gar nicht so drastisch raus, aber du hast schon recht.
Aber dafür habt ihr ja, und ihr müsst das Buch nicht.
Also. Genau. Und ich glaube, das hast du auch schon mal gesagt, so, das wird im Film diese Überlegung tatsächlich ganz gut dargestellt. Was könnte Sauron machen, wenn er sich mit einem Drachen verbündet? Wobei, aber da werden wir bestimmt in irgendeiner Folge, wo ich jetzt einfach mal von ausgehe, dass wir über Smaug eine machen werden, hinkommen. Wie kann man eigentlich so ein...
Okay, man könnte den Film natürlich...
Drachen töten.
Also, ja, wie tötet man einen Drachen?
Ja, Frage. Da kommen wir hin. Also, da gibt es ja zwei Wege, vermutlich den konventionellen und den unkonventionellen, aber...
Und es gibt den, wir gucken mal, was passiert, Weg.
Das würde ich unter unkonventionell
sagen. Sicherlich unkonventionell.
Lassen.
Ich meine.
Nee, aber ist im Buch so ein bisschen ersichtlich, woher diese Idee kam? Oder ist das eigentlich.
Welche Idee meinst du?
Mit.
Also, man kann schon, glaube ich, sagen, dass das Gandalfs Idee war. Es ist schon so, natürlich, die Zwerge haben einen Groll und sicherlich gibt es wie immer, wenn irgendwo was verloren geht, gibt es, also das ist sehr, sehr, sehr weltpolitisch und historisch ein kritisches Thema, aber immer wenn irgendwo was verloren geht, gibt es Leute, die das zurückhaben wollen. Und das ist bei den Zwergen nicht anders. Wir erleben hier also eine Art des Revisionismus im Endeffekt von Thorin und so. Sie wollen die Lage auf der weltpolitischen Karte wieder zu ihren, nennen wir es Gunsten oder so, dass zumindest ihr eigenes Land wieder größer ist, verändern.
Ja, eigentlich erstaunlich, dass dann am Ende, das können wir ja schon mal vorweggreifen, nur eine Handvoll Zwerge mitgeht.
Ja, erstaunlich und auch irgendwie bedenkenswert, weil man ja, ich weiß gar nicht, ob mal irgendwo gesagt wird, wie viele Zwerge wirklich in den Blauen Bergen, da wo Thorin ja im Endeffekt seinen Unterschlupf gefunden hat, wie viele Zwerge leben denn da? Also ich weiß, es wäre sowohl denkbar, glaube ich, also dass jetzt 13 alle sind, das glaube ich nicht, ne? Aber wenn da, sagen wir, da leben 300 Zwerge, dann sind 13 schon ein paar, so... Dann leben 2000 Zwerge. Also ich finde es deswegen so bedenkenswert, weil wir sehen am Ende, Erebor wird wieder bevölkert, sind das auch ziemlich viele Zwerge und so weiter. Das heißt, irgendwo müssen die ja herkommen, irgendwo müssen die ja untergekommen sein. Und das ist natürlich am wahrscheinlichsten in den Blauen Bergen, weil viele andere Zwergensiedlungen zu dem Zeitpunkt ja auch nicht mehr bekannt sind.
Ja.
Zumal, also vor allem von Zwergen von Durins Volk, ne, die das ja dann auch wieder bevölkern.
Ja, der größte Teil wird vermutlich tatsächlich dann in den Eisenbergen und in Ered Luin sein.
Und da halt umherziehen, ne, als fahrendes Volk.
Ja, die Zwerge schwinden ja zu der Zeit sowieso schon, haben vor nicht allzu langer Zeit noch einen Krieg in Moria geführt.
Der wahrscheinlich ja auch relativ verlustreich
war. Ja, genau, der sehr verlustreich gewesen sein dürfte. Und aber dennoch denke ich mir, es muss ja einen Grund geben, aber gut. Da greifen wir dann direkt mal weiter rein. Es gibt ja einen Grund, denn es gibt eine Chance, erstmal ohne militärische Mittel in den Berg hineinzukommen. Die bietet sich. Nämlich ein Schlüssel für eine Tür, ein Tor und eine Karte, wo man eben diese Tür oder dieses Tor finden kann. Und das ist ja ganz interessant, wie Gandalf da rangekommen ist, weil das ist ja im Endeffekt bei seiner Recherche oder seiner Suche nach Sauron ja oder Sauron nein so ein bisschen passiert.
Ja, wir können ja mal so ein bisschen, lass uns mal kurz vom Film ausgehen, weil da ist es nämlich sogar, also wenn man sich die Hobbit-Filme in der Extended Version anguckt, sollte man mal gemacht haben. Es wird auch nicht einfacher mit der Zeit, das ist alles richtig, aber sollte man gemacht haben, dann ist da ja im Endeffekt diese Vorgeschichten-Story. Gandalf geht nach Dol Guldur im Laufe des Films, also während die Unternehmung schon läuft, findet Darth Vine, findet da auch raus, dass Sauron wieder da ist und findet da auch quasi raus, dass die Zwergenringe geklaut werden. Das Ganze ist ja eigentlich in der Buchversion schon deutlich früher passiert. Denn jetzt gehen wir mal 100 Jahre zurück. Thorins Vater, Thrain, hat im Endeffekt das auch schon probiert, was Thorin versucht hat. Gefolgsleute gesammelt, Richtung Erebor gelaufen, versucht, den wieder zu erobern. Ich weiß nicht, wie viele dabei waren, aber es waren ein paar. Ne? Hier Balin weiß man auch, dass die wahrscheinlich dabei waren. Und ist im Laufe aber dieser Unternehmung gefangen genommen worden. Von Sauron, was aber zu dem Zeitpunkt natürlich niemand wusste, dass das Sauron war. Der ist einfach verschwunden. Das hat man im Film so ein bisschen so gelöst, indem nach der Schlacht der Zwerg dadurch, dass ja Thorins Großvater, also Thrains Vater, Thor gestorben ist, ist er dann wahnsinnig geworden und voll Kummer weggelaufen.
Ja.
Und so. Gut, in der nochmal Originalversion ist er quasi gekidnappt worden und nach Dol Guldur gebracht worden. Und Gandalf hat schon so eine Vermutung, der ist ja nicht zum ersten Mal in Dol Guldur, sondern schon geht dann ein zweites Mal dahin, weil er in der Vergangenheit schon die Vermutung hatte, dass Sauron da war. Da hat er sich aber quasi dann zurückgezogen, als er das versucht hat zu erhärten. Geht also dahin, Gandalf, und findet rein. Als Nebenprodukt. Eigentlich hat er versucht rauszufinden, was ist, geht da los. Vielleicht schon mal ein bisschen, ne, so Kundschaft, aber Geschäft und hat dabei von Freien die Information gekriegt, dass Sauron anscheinend die Ringe wieder sammelt, wie es auch im Film dann am Ende umgesetzt wurde, aber auch halt die Karte und den Schlüssel, die der verbergen konnte oder beziehungsweise Sauron vielleicht das auch einfach nicht beachtet hat, weil er nicht wusste, was das ist oder ja, da vielleicht einen Fehler gemacht hat, so. Und das hat Gandalf dann an sich genommen, hat dann da sein Gandalf-Ding in Dol Guldur gemacht, irgendwie verkleidet, da so ein bisschen was gesucht, ist auf jeden Fall rausgekommen und mit diese Karte und den Schlüssel nimmt er dann quasi mit. Und Thrain sagt auch, ja, im Endeffekt, damit Thorin das bekommt und das
genau,
macht
das,
er dann
gibt
ja
das meinem Sohn.
Auch auf.
Ja, und das ist so ein bisschen, also für Gandalf ist das ja ein gefundenes Fressen. Also erstens ist er großer Freund davon zu wissen, was geht eigentlich ab. Auch wenn er nicht verhindern kann, dass Thrain stirbt. Aber er weiß jetzt, woran er ist. Er weiß, okay, Sauron ist wieder da. Sauron ist auf Ringesuche. Das ist ja auch ein relevanter Faktor tatsächlich.
Ja, vor allem auch eine Bestätigung. Also er wird ja Sauron nicht persönlich gegenübergetreten haben, ne? Sondern das ist wahrscheinlich auch eine Bestätigung, dass es wirklich Sauron ist. So, ne? Weil,
ja, warum sollte sonst jemand die Ringe suchen?
Saruman, ja, aber ja, an sich,
ja,
das
aber
ist die
das wäre ja auch nicht der Verdacht, auf
wenn
den er dann kommt, oh, das
wäre,
ist bestimmt
was
Saruman,
soll
der
mit
Ringe
dem Zwergenring?
Ja, genau. Das ist für Gandalf ja.
Das ist auch eine, wenn ich dich ganz kurz unterbreche,
das ist schon okay.
Das ist auch eine interessante Frage, finde ich. Was macht Sauron eigentlich mit den Zwergenringen? Also, warum sammelt er sie wieder ein? Hat er vor, die wieder zu verteilen oder, möchte er die einfach zurückholen, um den Zwergen quasi haben die ihr Werk gemacht und er nimmt die jetzt zurück, um dann irgendwann mal wieder was zu machen? Gibt es einen Plan für die Zwergenringe? Habe ich aber leider keine Antwort auf die Frage.
Aber die Frage ist gut, deswegen bleiben wir direkt mal dabei. Jetzt hast du mich da doch erheblich angefixt. Ich halte das für eine sehr, sehr kluge Frage.
Dafür bin ich bekannt.
Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er die einfach einsammelt, weil er sagt, okay, die haben ihren Dienst getan. Weil, was will er damit? Es gibt ja, also mir fallen so spontan so zwei, drei Sachen ein, nämlich Punkt Nummer eins. Dadurch, dass die Zwerge so auseinander sind und der Erebor auch zumindest von den militärisch von den Zwergen gesehen kein Faktor mehr ist, kann er natürlich überlegen, vielleicht bringe ich den Ring woanders an, benutze den als Objekt der Begierde, als Geschenk erneut und bringe den zum Beispiel den Zwergen in den Eisenbergen.
Ja, da würde ich ja an sich sagen, ne, wer ist denn so doof und fällt da ein zweites Mal drauf rein? Auf der anderen Seite möchte ich wetten, dass spätestens, wenn dieser Ring zu den Menschen gekommen wäre, zu, sagen wir jetzt mal, Denethor, ne?
Ja?
Dass der, also, zu dem Zeitpunkt war der noch nicht alt genug, ne, aber dass der schon, also zumindest überlegt hätte, ob er ihn nicht doch nimmt, weil die Versuchung hat durch so einen Ring.
Ja, das wäre nämlich mein zweiter Punkt. Vielleicht sammelt er auch gar nicht ein, um die wieder irgendwie an Zwerge zu verteilen, sondern vielleicht sammelt er die ein, um die an jemand anderes zu verteilen. Wobei dann natürlich die Frage ist, wir wissen ja, also zumindest, ich korrigiere, ich weiß über die Ringe nur, es sind halt, die Elben haben 3 gemacht und Sauron war dann beteiligt an 9 für die Menschen und 7 für die Zwerge und halt an seinem eigenen Ding. Ich weiß nicht, ob diese Ringe quasi universal übertragbar sind, dass jetzt irgendwie so ein Zwergenring an einen Menschen geht und da dann welche Wirkung hat, Fragezeichen, ne, ähnlich wie auf die Zwerge oder die klassische Wirkung, die die anderen, also die neuen Ringe für die Menschen auf Menschen halt hatten. Und ansonsten kann ich mir vorstellen, dass er versuchen möchte, mit diesen Ringen einfach den einen Ring potenziell zu finden. Ich weiß ja nicht,
das wie, wäre natürlich
ob das,
denkbar,
ob das sowas
ne?
ist wie dass die miteinander vernetzt sind irgendwie, weil eine gewisse Kontrolle steckt ja, oder gewisse Kontrolle Saurons steckt ja in den Ringen drin.
Das stimmt, aber ist das gegensäufig? Weil ich glaube, das hätte nicht dem ursprünglichen Sinn und Zweck gedient. Weil er ja, also klar sind das Ringe der Macht und die ermöglichen es den Leuten, andere Leute zu beherrschen. Aber dass die Person dem Zwergenring kann ja, also das ist nicht gegenseitig. Wer einen der 7 Ringe hat, kann nicht die Person beherrschen, die den einen hat.
Also du meinst, das ist nicht so das Palantir-Prinzip?
Wahrscheinlich nicht, weil sonst wäre es ja bei den 9 Ringen, die Sauron
ja
die ganze Zeit hat, wäre es nicht das Gleiche?
Hm,
bräuchte er die 7 Ringe dafür? Ich glaube eher, dass wirklich, wenn der Plan ist, die nochmal in irgendeiner Form und Weise unters Volk zu bringen, das könnte ich mir schon vorstellen. Sicherlich nicht so von wegen, hey, ich bin Anatar 2.0 und ich, ihr wisst ja gar nicht mehr, was damals war, sondern man kann das ja auch unauffällig machen. Dann
ich bin
geht Anatar der irgendwie in Minas Tirith vielleicht verloren oder man könnte so eine Nummer wie Bilbo ja auch konstruieren und so, ne? Auf einmal taucht jemand auf mit einem Zauberring. Denn dass die eine gewisse Wirkung alle auf Sterbliche haben, scheint wirklich so zu sein. Weil natürlich, also zumindest ist das, wovon Gandalf und so ausgehen, weil sie ja auch bei Bilbo überlegen, ob das nicht einer der Zwergenringe sein könnte. Ne?
Ja.
Zumindest eine Zeit lang.
Nee, aber stimmt. Was ist der Sinn dahinter, diese Dinger wieder einzusacken? Ja, gute Frage.
Ja, oder sagt, ist es einfach, dadurch, dass er den einen Ring verloren hat, hat er ja auch die Kontrolle über die 7 Ringe verloren und so gesehen will er einfach Durins Volk weiter schwächen. Das scheint ja schon irgendwie ein Ziel von ihm zu sein, dass er die Zwerge klein halten möchte. Zumindest Durins Volk. Weil Brian, für den ist das der Ring zu dem Zeitpunkt, ja klar, der macht den gierig und scheiße, aber als Machtinstrument ist es ja eher ein Plus.
Ja.
Ne? Also, und wenn er den nicht mehr hat, ist er wahrscheinlich schwächer, beziehungsweise Brian hat er sowieso gecatcht, aber wenn seine Erben den nicht mehr hätten, so.
Gut, aber kommen wir nochmal zurück zu Karte und Schlüssel, die für Gandalf ja quasi so das Einfallstor sind ans Ohr von Thorin. Denn da stellt sich natürlich die Frage, die Zwerge versuchen seit der Aktion von Trein, die gescheitert ist, ja nicht mehr wirklich irgendwie Richtung Erebor zu kommen, sondern haben sich halt an anderen Stellen Leben aufgebaut. Das ist jetzt nicht ganz so Töfte. Sie sind ihrer Heimat beraubt. Sie sind auch der immensen Reichtümer und des Wissens, das in Erebor gelagert liegt, beraubt.
Ja.
Also so ein Stück weit oder Teilen ihrer Identität beraubt.
Ja, ihrer Heimat.
Und,
also könnte man
genau, sagen. Und auch ihrer Heimat.
Ja, aber das ist ja, also das sind die ganzen Dinge, vorher gehören ja zu dem Begriff Heimat irgendwie mit dazu.
Und der große interessante Punkt ist, also sie kommen ja scheinbar bis dato nicht mehr auf den Trichter, ey, wir schicken da nochmal irgendeine Art von Expedition oder Truppe oder was auch immer hin. Und jetzt kommt halt Gandalf. Und Gandalf ist ja selten einfach nur ein altruistischer Bote. Und in dem Fall hat er vermutlich ein gewisses eigenes Interesse, möglicherweise. Ja, weil er weiß, dass Sauron wieder da ist.
Sagen kann, dass er
und dann geht er hin und gibt Thorin das Zeug und sagt, ey, pass mal auf, hier, dein Vater hat mir gegeben. Übrigens, der ist jetzt tot. Wollen wir nicht den Berg wieder haben?
Ja, also gut.
Das scheint ja zu ziehen bei Thorin.
Ja, ich glaube, dass er aber auch offene Türen einrennt. Also insofern, das steht ja zum Beispiel auch in den Texten von Nachrichten aus Mittelerde. Da gibt es ja eine relativ eindeutige, da gibt es eine relativ ausführliche, mehr als eine auch relativ ausführliche Beschreibung, was alles passiert, genau. Ich brauche das nicht.
Danke. Also, okay.
Und da sagt er ja auch, sagt Thorin ja auch sowas von wegen, also Gandalf beschreibt das so, als ob er bei Thorin offene Türen einrennt, aber Thorin direkt so ist, okay, dann stellen wir hier ein Heer auf, dann marschiert hier dieses Heer von dann sofort dahin, der Schlachtplan ist übrigens so, und er dann erstmal die Schwierigkeit eher hat, diesen Kriegsherrn Thorin von diesem heimlichen Unternehmen, was ja am Ende dann doch passiert, nämlich wir gehen dahin mit Meisterdieb, zu überzeugen. Man könnte jetzt sagen, dass die Schwierigkeit, ihn zu überzeugen, irgendwo auch angebracht ist, weil es halt vielleicht nicht der allerdurchdachteste Plan ist. Er geht gut, aber ob es wirklich die bestmöglichste Handlungsoption ist, wage ich mal ganz kritisch in den Raum zu stellen.
Also du würdest sagen, Gandalf hat sich gar nicht großartig Mühe geben müssen, Thorin zu überzeugen, zum Berg zu gehen, aber er hat sich schon Mühe geben müssen, ihn zu überzeugen, da jetzt nicht unbedingt mit einer Streitmacht hinzuziehen,
ja, die Streitmacht,
sofern denn
ja
eine aufgestellt werden
richtig
könnte.
Und was macht der Drache mit einer Streitmacht von 100 Zwergen, die da mit so einem Banner und Hörnern und Trommeln und so anlaufen? Also,
das sind dann 2½ Snacks.
Ja, richtig. Ja, sagen wir mal 1½, aber ja.
Ja. Die berühmte Heimlichkeit, da scheint sich ein Muster abzuzeichnen. Es werden auch noch weitere Muster auftauchen, würde ich jetzt mal hier behaupten. Ich gucke mal ganz kurz in meine Fragen hier rein. Du hast es ja schon so ein bisschen kritisch angesprochen. Aber meine nächste Frage wäre jetzt, ist das ein wohlüberlegtes Unterfangen oder ist das eher so ein bisschen das Prinzip Hoffnung? Und das ist ja etwas, und da kann man jetzt sagen, okay, wir haben den Herr der Ringe jetzt 5 Jahre lang bearbeitet. Auch da sind uns ja durchaus Komplikationen mit den Planungen dieses Zauberers über den Weg gelaufen.
Wobei eine der Aussagen des Buchs ja vielleicht auch ist, dass es trotzdem gut geht, wenn man immer weitermacht. So, ne?
Ja, natürlich. Aber, ansonsten hätten wir ja auch nicht so viel Spaß an den Büchern und allem. Aber der Punkt ist ja schon, also Gandalf zäumt das Pferd ja schon eher so ein bisschen von hinten auf. Ne, das ist ja okay.
Es ist schon eher der Typ, du lernst schon schwimmen, wenn du im kalten Wasser bist. So, ne? Also du, nicht ich lerne schwimmen, wenn du im kalten Wasser bist, sondern du lernst schwimmen, wenn du im kalten Wasser bist.
Weil auch da ist ja so, ja, wir müssen halt den Berg zurückbekommen. So, das ist das Ziel. Also machen wir jetzt einfach mal, okay, immerhin nicht mit der großen militärischen Streitmacht, die da auffällig irgendwie hinjuckelt und vermutlich wenig Chance auf Erfolg hat, wie auch dieses berühmte,
die wahrscheinlich auch
du kannst nicht einfach nach Mordor reinspazieren. Aber außer, okay, wir suchen jetzt ein paar treue Zwerge zusammen und holen uns einen Meisterdieb mit an Bord und dann gehen wir mal in die Richtung und gucken, was passiert. Also so viel mehr ist das ja nicht.
Ja, also die Frage, ich glaube, also
es ist, muss ja auch erstmal getestet werden, kommen wir überhaupt in den Berg rein?
Ich glaube, was wir eigentlich jetzt, also wir machen uns gerade Gedanken über den Plan. Aber was ist denn das Ziel des Plans?
Das ist auch eine berechtigte Frage.
Also, und das ist, glaube ich, viel eher so ein bisschen das, wo ich mal ein großes Fragezeichen dran machen würde.
Also was, der Plan muss, also mindestens, ich sage jetzt mal mindestens, also Minimum und Maximum. So, das Minimum des Plans ist es ja zu gucken, kommen wir überhaupt in diesen Berg rein? Gibt es eine Möglichkeit rein?
Ja, aber was bringt dir das, einmal im Berg gewesen zu sein? Das hat ja keinen Vorteil.
Es gibt Wissen. Es ist,
ja.
Es ist,
genau,
es ist ein
Wissensvorteil. Genau, aber dann würdest du das ja machen, um ein anderes Ziel zu erreichen.
Genau, und dann kommen wir da ja im Endeffekt, das Maximum ist halt, den Drachen da zu vertreiben und den Berg wieder einzunehmen. Das ist quasi das Maximum dabei.
Wenn der Plan aber ist, den Drachen zu vertreiben, wie soll das gehen?
Das kann man ja machen, nachdem man das Minimalziel erreicht hat, nämlich zu gucken, kommen wir in den Berg? Ja, nein. Wenn da am Ende ein Ja steht, dann kann man sich Gedanken machen, okay, was machen wir jetzt? Zum Beispiel gucken, lebt der Drache überhaupt noch? Ist hier vielleicht sonst doch irgendjemand? Und dann daran ausrichtend oder ausgerichtet halt potenziell ein neues Ziel stecken. Also das kann ich mir so vorstellen, aber sowas ganz Konkretes ist schwer zu erkennen. Da gebe ich dir recht.
Ja, also darüber habe ich mir wirklich schon ein paar Gedanken gemacht und ich habe noch keine Lösung. Was genau ist das Outcome, das Gandalf erwartet? Weil so wie er das Ganze angelegt hat, muss es ja eigentlich sein, der Drache ist weg danach. Mhm. Oder zumindest, und vielleicht kommen wir so der Lösung näher, zumindest ist das Ziel, die Kommunikation zwischen Sauron und dem Drachen zu verhindern.
Es gäbe vielleicht noch eine Möglichkeit.
Vielleicht ist es, okay, dann...
Führ gerne aus.
Ja, also da könnte ich mir vorstellen, vielleicht befürchtet Gandalf auch einfach schon, dass in irgendeiner Art und Weise Kommunikation stattfindet.
Mhm.
Und versucht halt erstmal das aufzudecken, um es dann gegebenenfalls gezielt zu zerschlagen.
Ja.
Wenn es Boten sind, also auch da stellt sich die Frage, was machen die 13 Zwerge und der Hobbit eigentlich mit dem Nazgul, der da vielleicht von A nach B reitet, ne? Aber so an sich...
die vermobben den.
Ja, ich weiß ja nicht. Aber vielleicht ist das auch ein Teil des Ziels, erstmal zu gucken, wie ist überhaupt die Lage und dass er diese Zwerge da wirklich einfach als Vektor für seine Spionageaktivitäten.
Möglich, und mir kommt noch ein anderer Gedanke dazu. Also Gandalf stößt hier jetzt nicht unbedingt auf besonders viel Gehör, obwohl ziemlich klar ist, dass offensichtlich der Nekromant doch Sauron ist. So, jetzt überlegt er natürlich, okay, es reicht nicht, dass ich sage, dass das Sauron ist, also muss das Ganze deutlicher werden. Dazu setze ich kleine Figuren in Bewegung.
Also False Flag.
Nein. Aber einfach, wenn er ein bisschen Wind macht, ein bisschen Unruhe stiftet, indem er zum Beispiel mit ein paar Zwergen zu diesem Berg geht und einfach mal an die Türe klopft. Weil dann könnte, in Kombination mit der Argumentation, ja, vielleicht weiß Sauron auch, dass da ein Drache ist und vielleicht gibt es eine Art der Kommunikation zwischen den beiden, könnte er natürlich zu seinen Verbündeten gehen und sagen, pass mal auf, wir haben einen Sauron in Mordor oder
Dol Guldur, ja.
Oder Dol Guldur, der vielleicht irgendwann wieder nach Mordor möchte. Wir haben einen Drachen, der im Erebor noch lebendig ist. Wir haben Zwerge, die diesen Erebor eigentlich gerne wieder hätten. Und wir haben potenziell halt diese Verbindung zwischen Drache und Sauron. Und das wäre ja schon ein Argument dafür zu sagen, wenn Sauron nicht reicht, liebe Verbündete, dann sollten wir uns vielleicht auch überlegen, dass da jetzt ein Drache ist und dass diese Zwerge, die Gandalf dann natürlich auch so ein bisschen als, ich möchte mal einen Werkzeugkasten,
ja,
und eine Strategie einfach mal als Worte in den Raum werfen, so ein bisschen als Werkzeug benutzt, um da ein bisschen Wind zu machen, weil natürlich müssen seine Verbündeten, also Weißer Rat und so weiter, schon sehen, okay, das könnte da jetzt in Zukunft eher unruhig werden. Und da gibt es dann mehrere Möglichkeiten. Natürlich können sie versuchen, das irgendwie zu unterbinden, indem sie halt sagen, ja, ist ja halt irgendwie eine doofe Idee oder so.
Ja, schick halt nicht die Zwerge dahin, könnte man. Ja, die Idee kommt, ja.
Die nächste Möglichkeit ist halt, sie sagen, ja, ist uns immer noch nicht genug. Oder die dritte Möglichkeit ist halt, ja, das ist dann doch irgendwie schon was und da muss jetzt was getan werden.
Das ist nicht ganz falsch. Ich meine, es liegen ja auch die Elfen Fußabwehr
auf dem
Weg. Das
zumindest nicht ganz falsch ist.
Denn das könnte ja auch die so, also auch die sind ja noch so, die am ehesten daneben sind und vielleicht was machen müssten, wenn auch mir die Frage sich natürlich stellt, was sollen die tun, aber wo man sagen könnte, es ist auch irgendwie euer Problem mit dem Drachen nebenan.
Ja, aber ich sag mal so, auch Lorien liegt auf der Seite und brennt im Zweifel auch gut.
Ja, und der Drache kommt vielleicht auch übers Gebirge so, ne? Irgendwie ist er auch zum Alsamberg hingekommen. Ja. Ja, also verkehrt ist es vielleicht, vielleicht ist das ein Teil der Lösung. Aber auch dann stellt sich mir natürlich die Frage, also das ist so ein bisschen wie die Argumentation, die manchmal in gewissen Regierungen auf der Welt gefahren wird im Moment. Wir müssen einfach unberechenbar sein, damit der Feind nicht weiß, was wir tun. Du kannst natürlich auf der einen Seite unberechenbar und durchgeplant sein. Du kannst aber auf der anderen Seite unberechenbar und scheiße sein. So, also du
das ist alles gleichzeitig möglich.
Unberechenbar
zu
sein reicht
ja
nicht. Du musst schon auch, also dann auch die Lage selber aber überblicken. Sonst ist das irgendwie, also sonst ist es.
Musst du die Lage überblicken, wenn der Outcome für dich stimmt?
Ja, aber du kriegst, normalerweise stimmt das Outcome ja nicht, wenn du das nicht tust. So. Also dann brauchst du halt als dritte Möglichkeit halt noch Glück. So, da kann man immer drauf setzen, aber das ist halt, ne, wenn man sich als Mastermind sieht, dann klappt das irgendwie nicht so gut.
Ja, also schwierig. Ich habe den Eindruck, und das hatte ich schon in der Folge mit dem Roten Buch und mit Max von Ringcast, jetzt, der erste Eindruck war, okay, der Hobbit wird ja komplizierter als der Herr der Ringe, so ein bisschen.
Ja, klar. Ich finde schon, dass er komplizierter, also in gewisser Weise komplizierter, weil du auch.
Das Hobbit erwartet man aber gar nicht so sehr.
Ja.
Aber ja, ich finde es trotzdem, ich finde es ultra spannend.
Ja.
Um nochmal die Frage zu formulieren, damit hier niemand irgendwie verschütt geht. Also die Frage ist quasi, ist das ein wohlüberlegtes Unterfangen von Gandalf oder ist das eher so das Prinzip Hoffnung, was steckt da eigentlich wirklich hinter? Und wir haben jetzt ein paar Ansätze für potenzielle Erklärungen geliefert. Aber ehrlich gesagt, also vielleicht ist auch von allem ein bisschen. Vielleicht steckt da auch gar nicht der große Masterplan hinter, sondern es ist einfach Sinn einer schönen Geschichte. Auf der anderen Seite
ja,
macht sich
also, ja,
Tolkien schon,
wenn man,
schon
wenn,
Hintergrundgedanken.
Wenn
ne?
man es natürlich so sieht, ja, vielleicht wird auch versucht, da mehrere Probleme gleichzeitig anzugehen, das sowieso, weil natürlich auch der Schlag gegen Dol Guldur, das hängt ja auch zusammen, dass er das da gleichzeitig tut, ne? Also, er nutzt, also weil sonst, er will halt verhindern, dass sich Drache und Sauron gegenseitig zu Hilfe kommen können, weil es könnte ja sein, dass sie schon in irgendeiner Form, also vielleicht kommen, also wir sagen auch gar nicht, dass sie das nie getan haben, vielleicht haben sie das ja schon, aber du machst quasi beides gleichzeitig, damit sich niemand gegenseitig helfen kann, das macht ja auch irgendwie Sinn.
Um es nochmal ganz platt runterzubrechen, würdest du sagen, wohlüberlegtes Unterfangen oder eher Prinzip Hoffnung?
Also wohl und überlegtes Unterfangen, soweit würde ich nicht gehen. Prinzip Hoffnung vielleicht auch nicht, weil du natürlich zumindest für diesen, ich sag mal, Informationsbeschaffungsaspekt und vielleicht auch wirklich einfach nur den Schlag gegen Dol Guldur in irgendeiner Form abzusichern, wobei man dann natürlich sagen muss, also dann hätte man Thorin und Bilbo, also den Leute, die man alleine lässt, vielleicht auch ein paar Informationen mal hinterlassen können.
Auch das ist ein Muster.
Ja. das macht ja schon ein bisschen mehr Sinn als dieses Jahr einfach nur losgehen und den Berg leer räumen. Weil so ein bisschen ist der Plan ja, hat man das Gefühl, wir gehen da hin, wir nehmen den Meisterdieb mit, der Meisterdieb leert den Berg für uns und der Drache hat von nie was gemerkt, wenn auf einmal sein gesamter Schatz da ausgeräumt wurde.
Was einen Hinweis darauf gibt, dass der Schatz gar nicht so groß ist, wie man behauptet.
Ja, oder der Meisterdieb sehr schnell, ne?
Oder sehr groß.
Ja, vielleicht auch das.
Wir haben da eben nicht ganz direkt über die Frage gesprochen, aber schon mal so ein bisschen in die Richtung gedacht. Es ist ja nach wie vor spekulativ, was Gandalf da so vorhat. Und die Frage, die ich mir halt stelle, ist, was ist denn der Plan bezüglich des Drachen? Also es ist ja gar nicht nur die Frage, so ist dieses Unterfangen jetzt irgendwie sinnvoll, Hoffnung, was für ein großer Plan steckt dahinter. Was man sich ja auf jeden Fall machen muss oder was Gandalf sich ja auf jeden Fall von Anfang an machen muss, ist, der weiß, da ist ein Drache.
Ja.
Was ist der Plan mit dem Drachen, für den Drachen ist?
Also, das Problem, was er, glaube ich, hat, es gibt de facto niemanden, der da hingehen kann und den Drachen aus dem Weg räumen kann. Wer soll das zu diesem Zeitpunkt sein? Also, ja. wie tötet man sowieso einen Drachen, ne? Ja. Schwierig. Aber also, wenn man den großen Helden gibt es halt nicht. Das heißt, der Plan kann eigentlich nur sein, den Drachen quasi entweder unschädlich zu machen auf irgendeine Art und Weise, wie, oder halt die Ziele trotz Drachen zu erreichen.
Ja.
Und da kommt der Hobbit dann, glaube ich, ins Spiel, sodass er dann Dinge unbemerkt tun kann.
Was ich mir halt mehrere Gedanken, und ich glaube, dass Gandalf hier, also ja, natürlich am Ende die Geschichte funktioniert alles und so weiter und so fort, aber eigentlich ist das Ganze furchtbar töricht.
Kann man so sagen, ja.
Denn Überlegung 1, die ich habe, ich weiß, da ist ein Drache. Ich weiß, wenn der Drache nicht irgendwie ultra altersschwach oder möglicherweise schon tot ist, dann ist der Drache ein Riesenproblem, gerade wenn wir quasi behaupten, es gibt in Mittelerde eigentlich nichts, was diesen Drachen jetzt so irgendwie töten könnte oder dem wirklich gefährlich werden kann. So von der Grundannahme her. Das heißt, ich würde doch als Gandalf erstmal überlegen, wie tötet man im Zweifelsfall einen Drachen? Und dazu müsste ich mich, behaupte ich jetzt einfach mal ganz tollkühn, mit irgendjemandem auseinandersetzen, der entweder Ahnung davon hat oder einem Volk angehört, das eine Erfahrung damit hat und schon mal gegen Drachen gekämpft hat und möglicherweise Drachen besiegt hat. Gut, da muss ich ehrlich sagen, bin ich nicht so in der Materie. Ich würde da jetzt spontan mal irgendwie auf die Elben tippen. Vielleicht auch schon auch auf Zwerge. Auf der anderen Seite muss man bei den Zwergen halt sagen, die haben es ja offensichtlich nicht geschafft.
Ja, und das ist ja eine ganz andere Lage als die Sachen im ersten Zeitalter.
Vermutlich brauche ich halt irgendwie entsprechendes Handwerkszeug oder einfach eine ultra große Zahl an entsprechender militärischer Stärke.
Ja, die halt keiner wirklich hat. Also soweit ich weiß, gibt es, weiß man natürlich nicht, erstes Zeitalter wird es wahrscheinlich auch Elben gegeben haben, die Drachen getötet haben, sind aber eigentlich alle Leute, die irgendwann mal einen Drachen confirmed gekillt haben, Menschen gewesen. Bart ist ein Mensch, Turin aus dem ersten Zeitalter war ein Mensch, und auch, es gibt noch einen aus Rohan, also wie heißt der denn nochmal, Fram, glaube ich, also nicht aus Rohan, aber der Vorfahren, der, also von Eotidotot, Eotiot, so, der das gemacht hat. Von Elben wüsste ich namentlich nichts, außer eher Rendil, der ja halb Elb, halb Mensch ist. Das heißt also Elronds Vater, man könnte natürlich Elrond schicken. Das könnte man versuchen.
Man könnte ihn zumindest fragen.
Man könnte ihn fragen.
Ich glaube, sein Interesse in den Berg zu marschieren und den Drachen.
Ist, denke ich, auch eine andere Lage. Also eher Rendil war auf so einem fliegenden Schiff mit einer sehr mythischen Umgebung. Das ist ja Elrond dann im Bruchteil im dritten Zeitalter eher nicht.
Das ist eher sehr, sehr weltlich gehalten.
Ja.
Ja, aber ich denke mir, also du brauchst halt einen Plan. Und es kann ja auch sein, ne? Also vielleicht tun wir Gandalf völlig unrecht und das Ziel war wirklich erst, wir gucken einfach mal nur da rein und finden heraus, lebt dieser Drache überhaupt? Weil wenn er nicht lebt, ist er kein Problem. Vielleicht ist Ziel des Unterfangs auch einfach nur in diesen Berg zu kommen und zu gucken, okay, was ist mit dem Drachen? Und wenn er lebt, dann zieht man sich halt wieder zurück und wenn er nicht lebt, dann...
Ja, oder und du versuchst vielleicht... ja. Ich meine, wie kann man diesen Drachen denn schwächen? Du kannst ihm seinen Schatz vielleicht stellenweise klauen, aber der ist ja deswegen nicht schwächer, so, ne?
Ja.
Das bringt Gandalf eigentlich nichts, den Drachen
ärmer zu machen. Der ist höchstens wütender.
Der ist höchstens wütender, genau.
Und das willst du ja nicht.
Das ist eigentlich genau das, was du nicht willst. Also, ja, es ist schwierig. Bleibt schwierig, finde ich.
Weswegen ich, wenn man das jetzt mal. Ich sag mal, ich behaupte jetzt einfach mal, ja, ne? Wenn man das so aus einer Vernunftperspektive sieht, dann will ich erstmal nur wissen, lebt der Drache oder lebt der Drache nicht? Und wenn ich das Problem einschätzen kann, also sprich, es ist ein Problem, weil der Drache lebt, oder es ist kein Problem, weil der Drache lebt nicht mehr, dann plane ich meinen nächsten Schritt. Deswegen, das wäre für mich vereinfacht erstmal das Plan des der Plan des Unterfangs.
Also ja, ich meine vielleicht, gut, eben gesagt, es gibt niemanden, der den Drachen umbringen kann. Vielleicht, das ist jetzt ein sehr, sehr spekulativer Take, gibt es doch jemanden und das ist Gandalf selber, Also das wäre so, glaube ich, von den Leuten, die in Mittelerde rumlaufen. Gut, Saruman, Radagast und so, das sind wahrscheinlich ähnliche Nummern, wobei die jetzt auch zum Beispiel kein besonders, also Glamdring fehlt und auch der Ring, der Gandalf ja nochmal besondere Macht verleiht, fehlt. Aber ist das so die einzige Person, wo ich mir wirklich annähernd vorstellen könnte? Vor allem natürlich wegen der Nummer mit dem Balrog. Das mag vielleicht von der Stärke des Gegners her halbwegs vergleichbar sein. Ich glaube, so ein fliegender Drache ist halt immer noch ein fliegender Drache und Gandalf ist immer noch in einem Menschenkörper am Ende. Es ist kritisch, aber das wäre so die, es könnte natürlich sein, dass der Plan ist, quasi, dass der ursprüngliche Plan war, wir gehen los, wir trennen uns, Gandalf führt den Schlag gegen Dol Guldur aus, das führt dazu, dass die Zwerge unbemerkt durch den Düsterwald gehen können, nicht an dieser risikoreichen Aktion gegen Dol Guldur teilnehmen müssen, sondern mehr oder weniger unbemerkt an den Berg kommen. Das hat auch nur so halb geklappt, muss man natürlich sagen, aber sagen wir das mal. Und Gandalf dann dazustoßen kann, ja, und dann am Ende selber den Drachen umbringen kann. Das ist so das Einzige, wo ich sagen würde, das passt irgendwo. Also, es ist natürlich nach wie vor sehr risikoreich. Was macht Gandalf, wenn er gegen den Drachen, sondern im schlimmsten Fall das Zeitliche segnet?
Ich mir überlege.
Dann hat er Sauron irgendwie vertrieben, vielleicht, weil ich glaube, er geht auch nicht davon aus, dass er ihn komplett auslöscht. Sauron ist vertrieben, wird aber zurückkommen. Gandalf ist weg. Wäre auch kein guter.
Ich spinne deine Idee mal ein bisschen kreuz und quer weiter. Also erstmal, ich mag den Gedanken, dass Gandalf, ich sag mal in Anführungszeichen, vielleicht auch als Ablenkungsmanöver einen Schlag gegen Dol Guldur durchführt, damit die Zwerge erstmal zum Berg kommen.
Ja, das und damit Sauron die Zwerge nicht verfolgen kann, weil das ist ja genau das, was mit Trein passiert ist.
Genau. Die Zwerge finden heraus, man kommt in den Berg, man nimmt etwas aus dem Berg mit, dafür der Meisterdieb, um zu beweisen, A, man kommt in den Berg, zweitens Informationen zu kriegen, so sieht's mit dem Drachen aus. Dann hast du Sauron aus Dol Guldur vertrieben, dann könntest du natürlich als Gandalf hergehen und sagen, okay, ich weiß jetzt, dass Sauron da ist, ich weiß, dass da ein lebender Drache ist. Dann kann ich theoretisch gucken, dass ich nicht als Gandalf alleine zum Drachen gehe, sondern dass ich zum Beispiel mit Saruman, der ebenfalls ein mächtiger Zauberer ist, dass ich potenziell noch mit Radagast oder auch mit Leuten wie Galadriel, die ja auch durchaus über Fähigkeiten verfügt oder auch ein paar, ich sag mal, etwas stärkere Elbenkrieger gibt es ja in Mittelerde noch. So Glorfindel ist da, Celeborn sollte man nicht verachten. Und dass man dann potenziell sagt, okay, dann nehmen wir uns dieses Drachenproblems jetzt mit einem Überraschungseffekt potenziell einfach mal an. Da ist natürlich die Frage, wie groß hilft dir deine Magie da weiter? Aber das wäre so ein Ansatz, der sich so ein bisschen ergibt aus dem, was du sagst, wenn ich das mal so ein bisschen weiterspinne.
Das quasi der Plan wäre, erst Dol Guldur zu vertreiben zumindest und dann einen zweiten Schlag gegen den Drachen auszuführen. Nur wenn das der Plan wäre, hätte es doch nur Sinn gemacht, wenn sobald du Dol Guldur gesäubert hast, quasi instant mit der ganzen Bagage zum Drachen zu ziehen.
Ja, aber du brauchst halt die Information.
Weil dir vielleicht.
Also das komplett ohne in Anführungszeichen aufzunehmen.
Weil du sonst befürchtest, von Saruman da kaltgestellt zu werden.
Ja, und vor allem, deswegen, also so langsam, je mehr wir darüber reden, ergibt sich für mich ein spekulatives, aber potenziell halt wirklich schlüssiges Bild, weil auf Sauron selber wird ja nicht reagiert. Dementsprechend macht es für mich Sinn, dass Gandalf das Problem quasi größer macht oder einfach ein weiteres Problem aufzeigt, aber dafür braucht er natürlich Belege. Deswegen musst du wissen, wie schaut es mit dem Drachen aus, komme ich in den Berg und um das zu beweisen, brauchst du halt irgendetwas aus dem Berg.
Ja gut, das ist im Endeffekt, was er ja mit Dol Guldur auch schon getan hat.
Ja genau. Aber da kannst du halt dann auch die Zwerge gut vor den Karren spannen, wo du dann potenziell halt auch eine militärische Stärke versammeln
kannst.
Ja, und die ja
auch Wissen haben. Die wissen ja so ein bisschen, genau. Wo ist der Berg, wie sieht es drinnen aus,
ortskundig. Stellenweise.
Ja.
Und der nächste Punkt ist, wenn Thorin tatsächlich dann quasi sagen kann, so man kommt in den Berg, da ist alles da, so ich bin halt euer König unterm Berg, dann kann es halt auch sein, dass die Zwerge sagen, okay, dann jetzt mit allem drum und dran aufs Maul, Drache.
Ja, nur, also
es ist, also das ist jetzt, wir gehen jetzt schon sehr weit, ne?
Ja, und ob die Zwerge Thorin überhaupt folgen würden, wenn er sagt, wir machen jetzt hier so ein Himmelsfahrtskommando, ne? Wahrscheinlich ist natürlich noch Durins Volk, so seine eigenen Leute, wobei auch die halt zerstreut und nicht viele sind, so würden die das tun? Also, es gibt auch in der Geschichte natürlich Gegenbeispiele, aber wenn dein König offensichtlich verrückt geworden ist, folgst du dem meistens ja nichts so einem Drachen gegenüber. Also, es gibt Gegenbeispiele.
Ja.
Und die anderen Zwerge wahrscheinlich eher nicht, weil das halt auch, du kannst ja mit einem riesigen Heer da ankommen, der Erebor war ja mit Sicherheit nicht schlecht bewacht, als er eingenommen wurde. Und er, der Drache ist halt ein Drache, so, ne? Also,
ja, schwierig, keine Frage. Gehen wir einfach mal weiter, weil ich glaube, bei der Thematik
kommen wir nicht weiter.
Sind wir weit gekommen, aber wir kommen nicht weiter.
Ja, richtig.
Hat Gandalf vielleicht einen Plan bezüglich des Berges? Und das können wir jetzt, in einem ähnlichen Muster versuchen zu denken, wie wir das schon getan haben.
Ja.
Und dann natürlich auch sagen, okay, basieren die Gedanken möglicherweise auf der Information, lebt der Drache oder ist der Drache eben nicht lebendig? Weil, und das muss man ja sagen, also der Berg hat schon eine strategische Lage. Das kann ja, das Einzige, was mir spontan einfällt, warum dieser Berg für Gandalf eine Relevanz haben könnte, unabhängig davon, dass der Drache da drin lebt.
Ja, also die Lage ist wichtig, natürlich, weil viele Sachen in der Gegend sind. Es ist das Waldlandreich da, was nicht ganz unwichtig ist für die Pläne des Guten. Es ist Tal da gewesen, potenziell. Run ist nicht so weit weg. Das heißt, wenn Sauron, was er ja in der Vergangenheit wahrscheinlich schon getan hat, so eine Invasion aus dem Osten quasi plant, gibt es bis zum Nebelgebirge eigentlich nichts, was ihn aufhalten kann.
Ja.
Sondern kommt erstmal nochmal Dur Guldur und dann irgendwann vielleicht die Elben aus Lorien, die und dann kommt Bruchtal und dann ist im Westen aber auch nicht viel. Also die Lage im Norden ist kritisch. Das ist ja Gandalf auch ziemlich bewusst so. Im Süden sieht es ein bisschen besser aus. Da hast du funktionierende, nennen wir es mal Königreiche, mit Rohan und Gondor, die eine längere Zeit einem Angriff widerstehen können.
Mhm.
Nicht immer, ne? Aber die sind in der Lage, erstmal einen Angriff vielleicht abzuwehren. Und da gibt es zumindest eine Hoffnung drauf. Im Norden ist nicht so viel. So, wenn Sauron beschließt, da lang zu marschieren, wird er da lang marschieren. Solange der Drache halt da ist, noch unterstützt, aber selbst wenn der Drache nicht da wäre und es alles Brachland wäre, auch.
Ich denke, also mir fällt da ehrlich gesagt nicht viel mehr als genau das zu ein. Insofern würde ich behaupten, die Frage haben wir geklärt. Das mit dem Drachen ist etwas komplexer.
Ja, also genau, das Wie ist schwierig, dass der Drache weg muss und dass am besten die Zwerge wieder in den Erebor gehen und da prosperierendes Reich aufbauen. Natürlich am besten, wenn es auch nicht in Dur Guldur ist und die irgendwie schwächen kann. Das ist klar.
Ja, dann wissen wir irgendwas darüber, dass Sauron irgendwelche Pläne hat. Also hat der Pläne bezüglich des Drachen, hat der Pläne bezüglich des Erebor oder ist der eigentliche Plan gewesen, ja, so ich komme jetzt in Dol Guldur irgendwie zu alter Stärke, ich gucke, dass ich möglichst viele Ringe, die nicht bei mir sind, finden, im Optimalfall inklusive des einen und ich halte mich hier bedeckt, was ja auch irgendwie gestört wurde.
Ja, die Frage ist ja eigentlich, ab wann bereitet Sauron eigentlich seinen großen Krieg vor, ne? Zu dem Zeitpunkt, also er wird sicherlich irgendwann das vorhaben, aber vorbereiten im Sinne von Truppen aufstellen, Sachen aufstellen, die
um der, bestimmt... Um der da ganz kurz mal reinzugrätschen, kann es sein, dass die Entdeckung und auch Vertreibung aus Dol Guldur der Punkt waren, wo jetzt aus Saurons Perspektive er gemerkt hat, oh Scheiße, die haben mich auf dem Schirm, das heißt, ich muss jetzt nach Möglichkeit zügig und diese, keine Ahnung, 60 Jahre oder so. Oder
ist sehr zügig für das, was dann im Mordor passiert ist.
Ist ja doch relativ zügig, dass er sich da quasi dann zum schnellen Handeln, sage ich mal, gezwungen sieht. Könnte das der Auslöser sein?
Ich
oder
glaube,
ist
das
ein bisschen
irgendwo eine Lesart
komplex
ist.
Gedacht?
Also ich sage ja und ich sage nein, weil
du ein Elb bist.
Weil ich ein Elb bin. Nein, auf der anderen Seite, also mal eine selbstgestellte Frage, das quasi zu beantworten. Ab wann beginnt Saurons großer Krieg? Könnte man natürlich auch sagen, seitdem er zurück ist. Seit dem Jahr 1000 im Vergleich zum Jahr 3000, wo der Herr der Ringe spielt, wo dann langsam angefangen wird, Schläge gegen die Menschen und Elben zu führen. Arnor, die Nummer, die Eroberung von Minas Morgul, die ganz langen Kriege von Harad und Rhun gegen Gondor, da wird er ja auch seine Finger im Spiel gehabt haben. Dol Guldur baut er ja sehr, sehr langsam auf. Es kann auch sein, dass er natürlich, weil am Ende ist der Verlust von Dol Guldur für ihn zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht schlimm. Er geht nach Mordor, er baut da, lange vorbereitet, sicherlich auch durch die Nazgul in Minas Morgul, ein viel größeres Reich auf. Er hat das eigentlich, und er ist in dem Moment erstmal für, auch für Gandalf, von der Bildfläche erstmal irgendwie weg.
Ja.
Gandalf ist der Überzeugung auch, der ist nicht weg, aber er ist vertrieben, so, und das hat erstmal alles funktioniert. Und Sauron ist aber dann in Mordor und hat da natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten und kann Dol Guldur dann ja auch in den nächsten Jahren so langsam wieder, das ist ja nicht sehr nachhaltig, dass er vertrieben worden ist. So. Insofern glaube ich, dass sein lang, ja, also kann sein, dass es da so ein bisschen sein Plan auch eher war, dass er vielleicht entdeckt wird und da weg wollte. Ob zu dem Zeitpunkt, glaube ich nicht. Ne, dass das ist eher pro für gute, aber dass der Plan, sich da einmal entdecken zu lassen, auf den Schirm wieder zu kommen, weil irgendwann wird er sich offenbaren müssen und das aber zu nutzen, um dann im Mordor die seine Nummer wieder aufzubauen, dass es den schon gegeben haben können.
Okay, interessant. Ich überlege gerade, ob ich das auch so sehen kann oder eher weniger. Ich stelle mir halt gerade, also wenn er da unentdeckt schalten und walten kann, sage ich jetzt mal, ne? Und nebenher tut sich was in Mordor, weil die Menschen sind
nicht. Aber kann er ja nicht. Also es ist ja, mir ist wahrscheinlich ja klar, wahrscheinlich spätestens seitdem Gandalf das zweite Mal da war,
okay,
dass Dol Guldurs Tage erstmal gezählt sind.
Ja, okay, ja, das schon, aber trotzdem verstehe ich den Punkt nicht, sich quasi nochmal irgendwie entdecken zu lassen oder zu zeigen. Also, oder meinst du das so, dass er sich quasi nochmal entdecken lässt, um dann quasi bildgewaltig abzuhauen?
Ja, dass er quasi
dass
vorgibt,
er damit quasi täuscht,
oh nein,
weg zu sein.
Ihr habt mich hier in Dol Guldur erwischt.
Ja, okay.
Ich gehe.
Jetzt verstehe ich den Punkt. Da bin ich ein bisschen langsam heute.
Ja,
nee, aber das finde ich total plausibel, ja.
Und jetzt musst du deine ursprüngliche Frage nochmal stellen, weil die habe ich zur Hälfte wieder vergessen.
Gut, dass wir Notizen haben. Ich weiß auch gar nicht. Also die ursprüngliche Frage war mal, wissen wir irgendetwas über Saurons Pläne oder wissen wir, dass Sauron Pläne mit dem Erebor hat, oder Pläne, die den Erebor involvieren, die möglicherweise den Drachen betreffen oder involvieren. Weiß Sauron überhaupt, dass ein Drache im Erebor ist? Ich persönlich gehe davon aus.
Das denke ich schon. Weil das Wissen, das ist ja anscheinend so, die Elben des Düsterwalds werden das wissen. Das ist nicht so weit weg von Dol Guldur. Er
ich
wird das wissen.
Ich überlege gerade,
wahrscheinlich, weiß
Bruchtal und Lorien das auch?
Ja, da gehe ich mal stark von aus.
Oder?
Ja.
Also zumindest, ich sag mal so, jetzt blöd gesagt, auch Gandalf weiß das ja.
Ja, und die Leute in Gondor werden das auch in der Art wissen, da war mal der Erebor, der ist jetzt weg. Wahrscheinlich, also ein Drache, der so ein Reich, also der Erebor ist ja doch auch ein sehr bedeutendes Reich gewesen. So. Also der Drache, dass er einmal so wegsnackt, das brennt sich, glaube ich, schon so ins kollektive Bewusstsein ein und das ist ja nicht so lange her, 200 Jahre. Das sind doch zumindest für die Elben ja auch nicht wirklich viel. Also,
ich überlege, klar, ich kenne da kein Beispiel, aber wäre ein Drache etwas, fällt mir spontan gerade ein, was ist, wenn Sauron den Plan hatte, den Drachen mit den Zwergenrinnen zu ködern?
Das würde schon, also ja, es ergeben sich vielleicht anatomische Probleme sozusagen. Nee, aber das könnte tatsächlich sein, ne?
Also,
dass er den Plan hat, Smaug damit zu ködern. Ja, da wäre ich spontan, glaube ich, dabei.
Oder dass er damit theoretisch auch andere Zwerge für Smaug ködert und sich so quasi seine Dienste sichert. Nee, aber das fällt mir gerade so ein. Ich weiß nicht, wie geil so ein Drache auf Zwergenringe ist, aber Ich kann mir vorstellen, dass sie nicht von geringem Interesse sind.
Nee. Und das, sag mal, das Mindset von Drachen und Zwergen, auf das das ja schlägt am Ende der Ring,
ja,
ist ja relativ ähnlich.
Ja.
Nur zumindest dieser, also nee, ich kriege jetzt wieder böse E-Mails, aber der, dieser Gier-Aspekt und also es gibt auch Unterschiede, ne? Aber gerade da, und das ist ja genau das, wo die Zwerggänge ansetzen, ist bei ja beiden dann doch relativ ausgeprägt.
Und was ich mir denke, also jetzt mal, wie perfide wäre es, wenn Sauron quasi einen Drachen als ringgesteuerte Marionette hätte? Das wäre schon...
Ja, weil ich glaube schon, also der Drache wird ja nicht einfach machen, was Sauron sagt. Dazu ist der zu mächtig so. Und das könnte ein Punkt sein, wie du ihn vielleicht, sag mal, unter Kontrolle bringen könntest, ja.
Warte mal, da sind wir weit gekommen in der Folge.
Ja, da sind wir weit gekommen.
Gut, dann hätte ich noch eine Frage, die quasi hier auch wieder so ein bisschen, also auch da ein Muster, würde ich behaupten. Als Meisterdieb, mal unabhängig dafür, wofür Gandalf den jetzt geplanterweise wirklich braucht, also als echtes Ziel, da haben wir ja ein paar Ideen, was das hätte sein können. Aber warum A, ein Hobbit, B, warum Bilbo, wobei das wird ja so ein bisschen erklärt, wenn wir schon bei den Hobbits sind, und warum kein Zwerg? Sind Zwerge einfach so ehrliche Seelen, dass sie nicht als Meisterdiener durchgehen? Und man muss ja ehrlicherweise sagen, dass Hobbits jetzt auch nicht so die unehrlichen Seelen sind und dass gerade auch Bilbo ja eigentlich sehr anständig ist. Und ja auch erstmal sagt, der Meisterdieb,
ja
wie so meistert.
Nur weil es, also wenn es illegal ist, aber gegen die richtigen Leute geht, dann ist es ja in Ordnung so. Ne? ja, also Hobbits sind halt zwar von der Körpergröße so wie Zwerge, aber sonst denen ja relativ unähnlich. Die sind ja dann doch eher leichtfüßig unterwegs, können sich deutlich besser verstecken, sind vielleicht auch nicht. Also das Erste, was ich glaube, was wenn du nur einen Zwerg da reinschießt, musst du halt zwei Dinge auf jeden Fall befürchten. Das Erste ist, dass er da rumtrampelt und den Drachen aufweckt. Das ist das Wahrscheinlichste.
Ich möchte dazu nur einen Namen sagen. Peregrin Tuck.
Ja. Es gibt auch Gegenbeispiele, aber im Allgemeinen. Und das andere ist, dass der Zwerg, wenn der erfolgreich was klaut, das einfach behält. Und beides wäre ja nicht unbedingt... Oder,
das heißt, du brauchst einen ehrlichen Meister.
Ja, und aus Gandalfs Perspektive, wenn wir wirklich sagen, es geht um Informationen, muss er dir die auch erstmal verraten, ohne dass sie ihm vielleicht 5
Gandalf Leute braucht gibt. Jemanden, der eigentlich nicht zur Gruppe gehört.
Ja, genau, weil du sonst wieder in diesem, sag mal, verschworenen Zwergending bist. Die Zwerge werden Thorin angucken, darf ich ihm das überhaupt sagen?
Mhm.
Thorin, ne, also... Insofern ist jemand Unabhängiges wahrscheinlich besser.
Ja, okay, das finde ich eine sehr solide Antwort. Und ehrlicherweise, für heute ist meine Fragekarte leer.
Ich glaube, wir haben aber auch ordentlich...
Hast du noch was du loswerden möchtest? Gedanke, Anregung, nee. Vielleicht fällt dir noch eine Frage.
Ich glaube, heute gibt es keine 5 Minuten Gandalf.
Nee, war ja jetzt...
Weil
gute 45, 60 Minuten
Gandalf. Ich denke eher 60, ja. Hm. Ja, nee, ich habe nichts mehr, was ich loswerde.
Okay, das Einzige, was ich noch loswerden wollen würde, ihr da draußen beim Zuhören, erstmal vielen Dank, wenn ihr bis hierhin gekommen seid. Auch hier für den Hobbit gilt natürlich, lest das Buch, aber lest auch die Bücher zum Herr der Ringe, hört die Hörbücher, schaut euch die Filme an, auch in der Extended-Version. Beim Hobbit findet ihr auch ganz interessante Kreaturen, gerade in Teil 3. Guckt mal in die Amazon-Serie rein. Hört die Hörbücher, sofern ich das noch nicht gesagt habe. Und wenn es gedoppelt ist, macht
das
trotzdem.
Ja, ich glaube, wenn wir irgendwie gegen Ende des Hobbits, werden wir mal so eine Folge machen, dann bewerten wir diese Trolle, die im dritten Hobbit-Teil in verschiedensten Arten und Weisen vorkommt.
Oh ja, wir machen auf jeden Fall Filmfolgen.
Ja.
Definitiv. Da kommt einiges auf euch da draußen zu. Also macht euch gefasst auf ein Abenteuer. Und ja, ganz lieben Dank, Tim, dir wieder dafür, dass du dein Wohnzimmer zur Verfügung gestellt hast, dass du dir die Zeit genommen hast für Bier und Pfeifenkraut auch. Und euch darauf. Wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat, dass euch die Folge Spaß gemacht hat. Ich fand es wie immer sehr erhellend, geradezu beleuchtend. Hat viel Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir hören uns dann wieder, wenn es das nächste Mal heißt, Hör die Ringe.
Ein unerwarteter Podcast.
Wie könnt ihr Hör die Ringe unterstützen? Liked uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify, abonniert uns beim Podcatcher eures Vertrauens. Auch über Bewertungen freuen wir uns immer. Am meisten unterstützt ihr Hör die Ringe, wenn ihr ein Steady-Abonnement, dass wir zum Beispiel unsere Technik weiter aufrüsten können, zum Beispiel neue Mikros kaufen, abschließt. Dafür erhaltet ihr natürlich auch immer ein paar Goodies.